Schön, euch zu sehen. Umgekehrt auch? Gut, dann bin ich ja froh. Ihr habt gerade gesungen, ein Gebet gesungen, erhebe dich in deiner Macht. Wie ist das, wenn Gott sich in seiner Macht erhebt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie die Zeit vergeht, schon wieder Advent. Man sagt ja, Advent steht vor der Tür. Darum sind die Straßen ja menschenleer, keiner kommt mehr am Haus raus, vor der Tür, ja, steht ja was. Advent steht vor der Tür oder Weihnachten steht vor der Tür. Schon wieder Advent. Irgendwie kommt keine adventliche Stimmung, was das auch immer sei, in mir auf. Klappt dieses Jahr nicht so. Wie soll es auch? In einer der schlimmsten Krisenzeit der Menschheitsgeschichte. Und ich komme ja ein bisschen durchs Land und ich merke, was in dieser Krisenzeit eigentlich los ist, wie Menschen darauf reagieren. Sie reagieren darauf in einer Art und Weise, die mir gar nicht gefällt. Fragen, 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 Fragen und es hört nicht auf. Der typische postmoderne Mensch nennt man das ja heute, fragt und fragt und fragt und fragt. So nebenbei, ich habe mal drüber nachgedacht, ich habe noch keine Lösung dafür, vielleicht hat jemand eine Lösung dafür. Als meine Kinder noch klein waren, haben sie tausendmal warum gefragt, warum ist die Wiese grün, warum ist Oma jetzt im Himmel, warum, warum, bis ich irgendwann sage, hört doch mal auf mit diesem Rum, er fragt mir ja Löcher im Bauch. Woher kommt dieses Löcher im Bauch? Wenn jemand das schon mal weiß, kann es mir bitte sagen, ich habe es erforscht und nicht rausgekriegt, was es bedeutet, Löcher im Bauch fragen. Fragen ist auch in unserem Predigtext und darum mache ich so einen kleinen bisschen Anlauf zu diesem Predigtext nachher. In diesem Predigtext geht es vor allen Dingen um Fragen, 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 Fragen. Fragen ist wichtig. Aber so mancher traut sich nicht zu fragen, schluckt lieber die Fragen runter, will nicht stören mit seinen Fragen. Viele Menschen fürchten Fragen, weil sie in Unsicherheit bringen. Aber ich habe eines, weiß ich. Glaube ohne Fragen ist kein lebendiger Glaube, sondern starre Tradition. Wenn du keine Fragen mehr im Glauben hast, dann bist du eigentlich schon geistlich tot. Es ist typisch für einen lebendigen Glauben, Fragen zu haben und Fragen zu haben und Fragen zu haben. Fragen ist wichtig. Wer fragt, zeigt Mut. Mut, nicht alles zu wissen und Mut, sich auf den Weg zu machen. Fragen sind nie ein Zeichen von Schwäche, sondern immer von Sehnsucht. Fragen öffnen Türen, während Gewissheiten Mauer bauen. Darum liebe ich Menschen, die fragen und fragen. Und der Erste, wisst ihr, wer der Erste ist, der fragt? Nicht du und ich, nicht der Mensch, sondern Gott. Kennt ihr seine erste Frage? Wer sagt sie mal laut, wie die erste Frage Gottes heißt? Adam, wo bist du? Schon im Paradies beginnt so zu das Fragen. Adam, hebräisch zu Deutsch Mensch. In dieser Frage zeigt Gott sein Interesse an den Menschen. Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Gott fragt und er weiß ja, wo der Mensch steckt. Wo bist du? Jesus fragt, für wen halten mich die Menschen? Er fragt es seine Jünger. Und in seiner schwersten Stunde fragt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott liebt Fragen. Sie sind keine Schwäche, sondern Fragen sind immer der Beginn von Beziehung. Wenn ich eine Frage habe, beginne ich damit eine Beziehung. Auch zu Gott. Darum liebt Gott Fragen. Denn Fragen zeigen, aha, da ist ein Mensch an mich interessiert. Und nun will ich euch mit einem trösten. Selten beantwortet Gott unsere Fragen. Habe ich jetzt was Verkehrtes gesagt? Ganz selten. Und ich glaube, Gott antwortet nicht prompt immer auf unseren Fragen, zack, da hast du die Antwort und wir nicken, jo, dann weiß ich Bescheid, sondern Gott hält sich schweigend zurück mit dem einen Grund, damit wir tiefer bohren, tiefer suchen, in die Tiefe gehen mit unseren Fragen und nicht an der Oberfläche hängen bleiben. Fragen zeigt Demut, wir wissen nicht alles. Fragen fördert Beziehung, wer fragt, tritt immer im Dialog ein. Fragen auch, öffnet auch Wachstum. Jede Frage ist ein Schritt ins Unbekannt. Lasst uns bitte nicht aufhören zu fragen, auch wenn du keine prompte Antworten kriegst. Aber du bist auf einem Weg, auf einem Dialog mit Gott. Und darum habe ich einen adventlichen Text ausgesucht, der voller Fragen ist. Der steht in Jesaja 63, Vers 15 bis 64, 1. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Und jetzt beginnt das Fragen. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du denn keine Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dich nicht mehr gehorchten? Wende dich doch wieder zu uns. Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch dein Volk, das dir gehört. Reiß doch den Himmel auf und komm herab. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Vollbringe doch wieder Taten, die uns staunen lassen und unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Einer betet. Und wie? Ich glaube, so habe ich noch nie gebetet, wie es hier steht. Und sein Gebet, dieses, was er zum Himmel schleudert, drückt eine tiefe, tiefe Sehnsucht aus. Eine Sehnsucht, dass Gott endlich eingreift. Wo bist du? Wo bist du? Gott, du glänzt ja durch Abwesenheit. Ich erlebe dich nicht mehr. Diese Sehnsucht nach Gottes Kommen, nach Gottes Advent, diese Sehnsucht drückt sich eben in Fragen aus. Gott, der Weltenrichter, der im Himmel droht in unvergleichlicher Heiligkeit, sagt der Text, wird angerufen und Gott wird auf die, verzeiht, Anklagebank gesetzt. Gott wird auf die Anklagebank gesetzt. Gegen Gott wird ermittelt, wird Anklage erhoben. Das kann einem schon den Atem stocken lassen, wie hier ein Mensch mit seinem Gott spricht. Und für mich das außerordentlich Sonderbare, Gott lässt es sich gefallen. Er sagt nicht wehe, sondern Gott lässt sich diese tiefen Fragen gefallen. Ja, Fragen sind ihm gerade recht. Psalm 14, der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob da ein Verständiger sei, der nach Gott fragt. Zum Beten also gehört in Israel das Fragen. Und ist meistens ein klagendes Fragen. Bei Jeremia, warum bist du Gott geworden wie ein Landesfremder? Bei Habakuk, wie lange, Gott, hörst du nicht und kommst mir nicht zu Hilfe? Und in vielen Psalmen heißt es, warum schläfst du, Gott, warum verbirgst du dein Angesicht? Und nun auch bei unserem Predigtext der Prophet Jesaja. Der Prophet Jesaja fragt deshalb, weil er Gott nicht mehr erlebt. Gott glänzt durch Abwesenheit. Und die schwerste Prüfung für unseren Glauben, für deinen und meinen Glauben, die schwerste Prüfung ist ein schweigender Gott. Ein schweigender Gott. Gott glänzt durch Abwesenheit. Und das ist eine große Krise, wenn Gott schweigt, und eine große Herausforderung. Was fragt denn dieser Prophet Jesaja? Gott, wo sind dein Eifer und deine Stärke? Warum lässt du uns abführen? Du bist eigentlich schuld, dass wir auf krummen Wegen gehen, sagen sie auch. Sie schieben Gott die Schuld zu. Ach ja, das stimmt ja auch. Das sollen wir immer wieder, Gott die Schuld zuschieben. Jesus die Schuld zuschieben, gar nicht schlecht. Warum schreiten Gottlose durch unseren Tempel und das Heiligtum in Jerusalem? Und warum sind wir wie Gottlose geworden? Auch in unserem Land Deutschland. Alle Fragen haben eines gemeinsam. Da ist ein roter Fahrer. Bitte stört euch nicht in meinem Finger, da habe ich mit der Kettensäge reingesetzt. Ich kann ihn aber jetzt nicht wegtun. Darum nehme ich den. Alle Fragen haben etwas gemeinsam, einen sogenannten roten Faden. Es ist das Fragen nach Gottes Kommen, nach Gottes Eingreifen. Gott wird nach seinem Advent gefragt. Gott wird nach seinem Advent gefragt. Das ist der rote Faden bei dem Propheten Jesaja und bei vielen. Wann kommst du, Gott? Und wir wollen Platz machen. Gott, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Zeichen lebendigen Glaubens. Wie oft saß ich in den letzten Wochen auf meinen Lieblingsstuhl auf mein Hören und haben diese Fragen gestellt. Gott, ich kann das nicht mehr hören vom Gazastreifen. Ich kann das nicht mehr hören, den hunderten ertrinkenden Menschen im Mittelmeer. Gott, ich kann das nicht mehr hören in meiner geliebten Ukraine. Wie viele Gebete haben wir zu dir geschickt und nichts passiert. Gott, wo bist du? Ich habe das nicht so laut gesagt, sondern in meinem Herzen, ganz leise. Da hat einer sich nicht abgefunden mit dem Status quo von Israel damals. Glaubt nicht mehr. Wer keine Fragen hat, ist geistlich tot. Hat sich abgefunden mit dem Status quo, glaubt nicht mehr an Veränderung, lässt alles laufen. Glaubt mehr an die Macht der miesen Verhältnisse als an die Macht des Himmels und der Erdenschöpfer. Wer keine Fragen mehr hat, ist resigniert. Und Resignation ist der Feind des Glaubens. Gott, wo ist dein Eifer, deine glühende Liebe, dein Erbarmen? Gott wird gefragt. Und bekommt er Antwort? Nein, er bekommt keine Antwort. Ich hätte jetzt gerne gesagt, ja, und Gott ließ eine WhatsApp vom Himmel kommen oder eine SMS und da steht dann drauf, so mach das und das und das und dann, ach ja, so mache ich es, Gott. Aber das Gebet von Jesaja, dieses fragende Rufen nach Gottes Advent, schlägt für mich unerklärlicherweise plötzlich andere Töne an. Plötzlich ist da eine andere Stimmung, ein Wechsel in diesem klagenden Gebet. Auf einmal keine Fragen mehr, sondern Hoffnung. Aus den Fragen heraus wird Hoffnung geboren. Gott, so wird weiter gebetet, wenn du kommst, wenn du den Himmel zerreißt, wenn du wieder dein Angesicht zu uns wendest, wenn du nur kommst, dann ist Wende da. Dann ändert sich wirklich alles. Und dieses Kommen in Advent, diese Hoffnung auf sein Kommen, drückt der Prophet in einem Bild aus. Er sagt das so: Komm plötzlich, komm mit großer Macht. Und er versucht das zu beschreiben, wie er es dann erlebt, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringt. Dieses adventliche Kommen wird in einem Bild des Feuers beschrieben. Gottes adventliches Wirken, nicht wie kleine Lichtlein überall wieder in der Stadt, sondern wie Feuer. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenen Reisig ergreifen. Dass einen Haufen Reisig verbrennt. Wisst ihr, wofür Reisig steht? Reisig. Kennt ihr noch das Wort Reisig? Ja, nicht Reisig. Reisig ist das Symbol in der Bibel für das Trockene, für das Erstarrte, für das Erstorbene, für das Alte. Da ist kein Leben mehr drin, ist nur noch so ein Reisig. Und wenn Feuer an Reisig kommt, dann ist im Nu Asche. Alles verbrannt. In der Christenheit war und ist dieser Text vom brennenden Reisighaufen immer ein läuterndes Feuer zur Buße. Zur Buße. Mag ich nicht dieses Wort Buße. Als Kinder haben wir das oft gesagt. Das büßt du mir aber, ne? Und wieder bin ich zu schnell gefahren und kriege ein Bußgeldbescheid. 60 Euro, so ein Mist. Ich mag Buße nicht, dieses Wort. Aber wisst ihr, Buße gehört zum Menschenrecht und zur Menschenwürde. Buße bedeutet, ich habe ein Anrecht auf Veränderung. Ich muss nicht der alte Sack bleiben. Gott beginnt neu mit mir und das ist so wunderbar. Ich darf Buße tun. Nichts bleibt zementiert und bleibt beim Alten, sondern ich darf sagen, Gott, können wir nochmal anfangen? Ich habe ein Recht auf Veränderung. Wie kann doch unser Denken, unser Glauben, unsere Wahrnehmung, wie kann doch mein Verhalten uns werden lassen wie trockenes Reisig? Das ist aber ein trockener Kerl und eine trockene Frau. Nur noch für die Asche übrig, steck die mal an. Brennt schon Feuer in der Gemeinde, Westoverledigen? Oder ist alles so trocken? Soll ich mal mit dem Flammenwerfer kommen? Was bleibt denn über? Asche? Für mich ist dieser adventliche Text, dieser Reisighaufen, eine große Sehnsucht in mir. Wohl dem Menschen, der das Feuer Gottes erlebt und er wieder Feuer und Flamme für Jesus wird. Wohl dem Menschen, der Buße getan hat und sagt, Gott, brenn alles weg in meinem Leben, was nicht taugt und was mich zum Unmenschen macht hier, Lieblosigkeit und wo das alles hier ist. Und nun frage ich dich, wieder adventlich, was brennt denn gerade unter deinen Nägeln? Wo merkst du, das muss anders werden wie mir? Das muss dir der Heilige Geist sagen, das kann ich dir nicht sagen. Feuer ist in der Bibel immer ein Symbol für Transformation. Feuer kann zerstören, aber auch mit seiner Wärme neues Leben schenken. Feuer verbrennt Altes und schafft Neues. Das Reich Gottes, seine Herrschaft, gibt es nie ohne Feuer. Feuer läutet Metalle und verbrennt Holz und Stroh, sagt die Bibel. Im Feuer bleibt nur bestehen, was eine bestimmte, dauerhafte Qualität hat. Feuer meint das richtende Handeln Gottes, das an den Tag bringt, was vor ihm nicht bestehen kann. Das Feuer ist ein starkes, überwältigendes Element. Es ist in der Bibel sehr oft ein Zeichen dafür, dass Gott gegenwärtig ist. Bei Mose im brennenden Dornbusch und bei den Jüngern zu Pfingsten. Der Gott, der ist wie ein verzehrendes Feuer. Der Gott, der brennt voller Liebe zu uns Menschen. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringt. Und der Prophet betet jetzt, Jesaja 64, Vers 17, wende dich wieder zu uns. Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch das Volk, das dir gehört. Reiß doch den Himmel auf und komm herab. Ich habe Sehnsucht nach einem aufgerissenen Himmel. Da gibt es ja dieses Adventslied, O Heiland, reiß den Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf. Das haben wir dringendst nötig. Gottes Eingreifen, Gottes Advent. Der Himmel ist schon zerrissen. Gott hat in Ewigkeit einen Spalt geschlagen und dadurch wurde er geboren. Dadurch wurde er geboren. Heiland, Priester, Prophet, König aller Könige, Sucher und Helfer und Tröster, Verwandler, Weg und Wahrheit, Erlöser, Leben, Auferstehung, Hirte, die Freude, die Wahrheit, der Himmel ist schon zerrissen. Mein Jesus ist schon da. Und das will ich in dieser Adventszeit und darüber hinaus sein. Und Gott möge mein Gebet erhören. Gemeinden, die Feuer und Flamme sind für Jesus.